T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And launch of the SpaceX Falcon 9 rocket as NASA turns to the private sector to resupply the International Space Station.
Comport Nummer 321, Drachenflug. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 321. Comport, den ich am heutigen 146. Tag des Jahres, Freitag, dem 25. Mai 2011, wenn ich mich jetzt gerade nicht böse irre, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 10, 47.
Jawohl, eine Stunde früher als sonst, was einfach daran liegt, dass ich heute extrem beschissen geschlafen habe. Und dann gedacht habe, Mensch, da kann ich auch schon losziehen und was aufnehmen. Ja, 25. haben wir tatsächlich. Das Intro nebenbei ist der Drachenflug, beziehungsweise der Launch desselben. Wobei mir akut aufgefallen ist, erstens, George Diller sagt nicht Liftoff, sondern Launch an der Stelle. Und zweitens, das ist aber hier in dem Audioschnipsel nicht mehr drin, machen die Angaben in metrischen Einheiten. Ja, sind mir an der Stelle dann spontan sympathisch. Ich wollte da nur nicht irgendwie 3 Minuten Intro da unterbringen. Was ihr heute allerdings wieder auf die Ohren kriegt, ist nicht nur ein startender Drachen, sondern wieder die übliche Dreiteilung, nämlich 2 Teile Politik, 1 Teil Tech, Space, Tech, Mafia und dann einen startenden Space-Drachen. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach nur weiterhört, das ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich Neues vom Terror, Blockupy, Griechenland, ein paar Atommeldungen und 2 Zensurmeldungen und natürlich mehr versteckt habe. 12 Grad, hopp, sunnige, definitiv, yep, cool, sagt er, das kann ich so nicht bestätigen, greetings, die 12 Grad, die windchillen und Comfort-Leveln wie 12 und der Wind macht 4 bis 7 oder 6 km/h aus dem Northeast. Ja, auch in North ist ein TH, was man verhunzen kann. So, dann hätten wir da mal. Nein, keine fliegenden Drachen, sondern hier gibt es erstmal die Terrorecke mit der Politik. Bundesinnenminister Friedrich hat das Vorhaben der EU-Kommission kritisiert, alle Einreisen von Nicht-EU-Bürgern zentral zu erfassen. Hat er auf einmal entdeckt, dass Datenschutz vielleicht doch sinnvoll sein könnte? Nein, aber nicht doch. Man müsse sehr genau prüfen, ob man ein solch aufwendiges System wirklich brauche, sagte Friedrich bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus 5 EU-Ländern in München. Ein weiteres Thema war die Abschöpfung von Gewinnen, die durch Straftaten erzielt wurden. Dafür sollen europaweit gemeinsame Regeln gefunden werden. An dem Treffen in München nahmen die Innenminister aus Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien und Polen teil. Bei ihrem nächsten Treffen im Herbst wollen sie über den Umgang mit radikalen Islamisten beraten. Also Friedrich ist nicht gegen die EU-PNR-Speicherung, weil PNR denn generell eine doofe Idee ist, sondern der ist dagegen, weil das ist ja so aufwendig. Das kostet am Ende noch Geld. Und das wollen wir ja mal nicht. Übrigens, for the record, ich habe die Jacke mir jetzt gerade mal so quasi als Gürtelzusatz umgebunden, weil mir das nämlich sonst zu warm wäre. So, dann gab es eine Irrnahme, weil nämlich die britische Polizei 5 irische Terrorverdächtige festgenommen hat am Samstag. Ihnen werden unter anderem Verschwörung zu einem Mord und Vorbereitung für einen Anschlag vorgeworfen. Nach Angaben der Behörden sollen die Männer heute in einem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt. Und das war das Letzte, was ich von der Meldung gehört habe. Ich war ja eigentlich davon ausgegangen, oh, wir haben neue Terroristen. Da kommt doch bestimmt noch was. Nö, da kam dann nichts mehr. Tja. So, am Montag habe ich mir hier dann den Mord auf Mist reingeklebt. Nach dem Mordaufruf eines Islamisten gegen deutsche Rechtsextremisten ermittelte der General Bimbis-Anwalt. Teilte das nordrhein-westfälische Innenministerium mit gegen den Islamisten, der in einem Video zur Ermordung von Mitgliedern der rechtsextremen Partei Pro NRW aufruft, werde seit längerem ermittelt. Das Video war am Wochenende im Internet aufgetaucht. Der Mann soll sich im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet aufhalten. Die Partei hatte sich den Hass von Islamisten zugezogen, weil Aktivisten vor der NRW-Landtagswahl islamkritische Karikaturen gezeigt hatten. Das klingt jetzt so, als wären die Nazis die Harmlosen. Na, nur nochmal fürs Protokoll, die Nazis sind genauso wenig harmlos. Ja, Mordaufruf geht nicht. Aber was die Nazis da abgezogen haben, geht auch nicht. Weil die haben ja nicht mal islamkritische Karikaturen gezeigt, sondern sie sind hingegangen und haben provoziert. Mit der Absicht, dass die Moslems irgendetwas tun, was man dann vor der Presse ausschlachten kann. Und nun ja, die Presse hat das Spiel schön mitgespielt. Finde ich ja toll von der Presse, dass die Presse so einfach zu steuern ist. Aber, na? Plus Mordaufruf, naja. Also was ich so mitgekriegt habe, Vorsicht, gefährliches Hören sagen, bestenfalls Dreiviertel wissen, hat er gesagt so, ja, da die Pro-NRW, wäre es nicht mal eine gute Idee, die zu besuchen. Umgekehrt gibt es ja auch immer wieder Videos, wo die Nazis zeigen so, da wohnt ein böser Moslem. Wollt ihr den nicht mal besuchen und dem mal mit einem Baseballschläger beibringen, dass Islam böse ist? Na, das sind im Zweifelsfall auch Aufrufe zu Straftaten. Wo mir jetzt nicht bekannt wäre, dass irgendwie in der Presse dann rumgetragen würde, dass dagegen ermittelt würde. Na, also das riecht schon so ein bisschen eigenartig hier. Aber ja, dann auch am Montag gab es den Isla-Bullshit. Islamisten in 5 Bundesländern sind ins Visier der Ermittler geraten. Eine einstellige Zahl von Personen stehe im Verdacht, eine schwere, staatsgefährdende Gewalttat vorbereiten zu wollen, sagte der Sprecher der Münchner Staatsanwaltschaft und bestätigte damit einen Bericht des ARD Polit-Magazins Report Mainz. Bei Durchsuchungen in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hessen und dem Saarland seien umfangreiche Beweise sichergestellt worden. Die Beschuldigten stünden im Verdacht, den sogenannten Heiligen Krieg zu unterstützen. Was haben sie denn vorgehabt? Eine schwere staatsgefährdende Straftat. Noch unkonkreter habt ihr es nicht, ne? Ist das wie die Düsseldorfer Zelle? So von wegen, ja, die hatten vor, wenn sie Sprengstoff irgendwie sich beschafft kriegen, eine Bombe zu bauen, um dann irgendetwas bumm machen zu lassen. Sei es eine Bushaltestelle, ein Bus oder irgendeine Veranstaltung. Ja, so in dem Konkretisierungsgrad klingt das hier. Also, noch bullshittiger habt ihr nicht. Ja, meins davon abgesehen, das sind alles DPA-Meldungen. Ich fange langsam an, der DPA ernsthaft zu misstrauen. Weil der Bullshit-Gehalt bei DPA-Meldungen mir dann doch irgendwie ein bisschen zu hoch wird gerade. So, dann gab es eine PKS-Lüge, die Ponyfe hier am Dienstag, habe ich es mir reingeklebt, vermeldet hat. Wisst ihr, wie sie immer die Kriminalstatistiken heranziehen, wenn sie für ihren Ausländerhass Argumente suchen? Und da steht immer drin, dass so und so viele furchtbare Dinge von den fiesen Ausländern begangen wurden. Jetzt kommt heraus, woran das liegt. Die Berliner Kriminalstatistik hat über viele Jahre Tatverdächtige ohne Angaben zur Nationalität einfach als ausländische Tatverdächtige erfasst. Jetzt stellt sich heraus, dass 85% dieser Täter Deutsche waren. Kann man sich gar nicht ausdenken, sowas. Unglaublich. Können da jetzt wieder mal Köpfe rollen? Das ist unfassbar. Und solche Verlierer erstellen bei uns öffentliche Statistiken. Oh, und es hat funktioniert. So kam es zu Verzerrungen, die einen kontinuierlichen Anstieg der Kriminalitätsrate unter Nichtdeutschen vorgaukelten, obwohl nach 2004 die Zahlen vorerst rückläufig waren. Na, plus der Witz ist, es gibt halt Straftaten, die man als Volksdeutscher nicht begehen kann, wie Aufenthalt außerhalb des 5x5 Meter großen Areals, in dem man befugt ist, sich aufzuhalten. Oder so. Ne? Also Aufenthalt, naja, nee, genau genommen sind es irgendwelche Bezirksgrenzen. Was dann zu so spannenden Nebeneffekten führt, wie, naja, ein Mann, eine Frau sind verheiratet. Und vielleicht sind sie auch nicht offiziell vor deutschem Recht verheiratet, aber sie fühlen sich verheiratet. Werden dann nach ihrer Einreise nach Deutschland getrennt. voneinander aufbewahrt und wollen sich dann aber mal sehen. So, einer von beiden begeht dann eine Straftat, weil er sich nämlich an einer Stelle aufhält, wo er nicht darf. Schön das. Na, versuch das mal als Volksdeutscher zu begehen, so eine Straftat. Das ist ein bisschen schwierig. Aber, na, also in Berlin haben sie die Statistiken gelogen, wie nichts Gutes. Na, und ich meine, gut, kommt für mich aus der Kategorie, das überrascht mich jetzt nicht. Aber ja, dann gab es den Schülzler. Am Dienstag nämlich. Ein Schüler hat in einer Schule im schwäbischen Memmingen mit einer scharfen Waffe geschossen. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Drei Schüler hätten den Jugendlichen im Eingangsbereich des Gebäudes mit den Waffen in der Hand gesehen und den Schuss gehört. Also, so Botschaft, da ist ein Schüler mit irgendwelchen Waffen in eine Schule gegangen, hat einen Schuss abgegeben, bei dem niemand verletzt wurde. Und daraufhin ist dann erstmal große Amok-Panik ausgebrochen. So wie es ja nun mal üblich ist. Na, ja, gut, kann man sagen, ja, so ein bewaffneter Schüler, das ist so tendenziell eher nicht so gut. Nicht, dass der am Ende noch irgendwen verletzt. Aber, also, das eigentliche, die eigentliche Amok-Tat bestand darin, er hat einen Schuss, im Zweifelsfall in die Decke oder so, abgegeben. Anzahl Verletzte, null. Das mit dem frühzeitig Blinken, das üben wir aber auch nochmal Autofahrer, ne? So. Na, dann gab es irgendwie die große Amok-Panik, die also vor allen Dingen auch darin bestand, dass die Schüler sich dann irgendwie in ihren Klassenzimmern vergraben haben. So, frei nach dem Motto, wenn der irgendwie eine bestimmte Klasse umbringen wollte, war das dann so für den die beste Chance, weil, ja, die sind alle auf einem Haufen. Aber hey, hatte er wohl nicht vor. Weil dann gab es nämlich auch noch am Dienstag die Meldung, dass nach dem Schuss an einer Memminger Schule Polizisten den Tatverdächtigen auf einem Sportgelände gestellt haben, aber zunächst noch nicht gefasst. Wie Augenzeugen berichteten, waren zahlreiche Beamte im Einsatz. Polizisten verschanzten sich hinter einem Holzstapel. Es waren Schüsse zu hören. Die Polizei bestätigte zunächst nur den Einsatz eines Spezialkommandos, ohne Details zu nennen. Der 15-jährige Schüler soll zuvor an einer Schule einen Schuss abgegeben haben. Etwa 280 Schüler und Lehrer verbarrikadierten sich danach in den Klassenräumen. Weil, wenn man schon mal mit einer Schusswaffe bewaffnet ist, hält einen so eine Tür ja auch echt auf. Vor allen Dingen hindert eine Tür einen ja effektiv mal Leute umzubringen. Aber hey. So, und dann gab es aber auch noch eine Festnahme, weil nach dem Schuss an einer Memminger Schule hat die Polizei den 14-Jährigen, ne, er ist dann plötzlich um ein Jahr verjüngt, Tatverdächtigen am Abend gefasst. Niemand wurde verletzt. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Beamten den Jugendlichen auf einem Sportplatz in Memmingen fest. Er wurde im Anschluss psychologisch betreut, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte der Jugendliche mehrfach um sich geschossen und sich selbst eine Waffe an den Kopf gehalten. Also, so was für mich als Botschaft rüberkommt, ist, der hatte nicht vor, irgendjemanden zu verletzen. Der wollte Aufmerksamkeit. Die hat er bekommen, indem er irgendwo mutmaßlich im Eingangsbereich der Schule einen Schuss an die Decke abgegeben hat. So, oder von mir aus durch ein Fenster oder was weiß ich. Also auf jeden Fall gezielt nicht auf irgendwen geschossen, weil hätte er das gewollt, hätte er das mindestens einmal tun können. So, plus Frage, die sich dann aufdrängte, wo kommen die Waffen her? Naja, die kommen aus dem Waffentresor seines Vaters, den er irgendwie aufgekriegt hat. Aha. Aber die Killerspiele-Debatte ging dann auch ganz schnell wieder los, weil das kann ja nur mit Killerspielen, der kann ja gar nicht anders gelernt haben, wie man mit Waffen umgeht. Geschweige denn an Waffen rankommt. Na, aber hey, schlimmer Killerspieler. Der hat glatt niemanden umgebracht. Und als die Polizisten ihm auf die Pelle gerückt sind, hat er wohl auch nochmal irgendwie einen Schuss abgegeben. Weswegen das, er hätte mehrfach um sich geschossen, nicht total gelogen ist, sondern nur ein bisschen. Das, was übrigens da hinten brummt, könnte ein Rasenkürzgerät sein. Dann gab es eine Usum-Leitung, so rum. Eine Passagiermaschine ist wegen eines verdächtigen Passagiers an Bord nach einem Transatlantikflug umgelitten worden, berichteten US-Medien. Die aus Paris kommende US Airways-Maschine auf dem Weg nach Charlotte in North Carolina landete auf dem Flughafen Bangor im US-Staat Maine. Sie wurde bis zur Landung von zwei Kampfjets der Armee eskortiert. Nach Angaben der Transportsicherheitsbehörde TSA habe sich ein Passagier auffällig verhalten. Der Pilot hatte aus dem Cockpit von einem Sicherheitsproblem berichtet. Na, da gab es dann auch irgendwie nochmal eine Nachfolge-Bullshit-Meldungen von wegen, ja, da hätte eine Person damit gedroht, sie hätte eine Bombe implantiert. Und, also so frei nach dem Motto, die habe ich nicht mal mehr in meinem Enddarm, sondern die ist sonst wo. Und ich jagte die in Luft. Ja, da hat sich danach rausgestellt, dass, keine Ahnung, ob sie da jetzt irgendwie schon nachgeguckt haben, aber mir ist nicht bekannt, dass irgendwo eine Bombe gefunden worden wäre. Genau, dann gab es die Vaterwaffen, die Waffen des 14-jährigen Schützen aus Memmingen gehören dessen Vater, teilte die Staatsanwaltschaft als Ergebnis erster Ermittlungen zu dem Amok-Alarm mit. Der Vater sei ein Sportschütze, der Junge hatte mit den Waffen vor seiner Schule und auf einem Sportplatz in die Luft geschossen. Vor der Schule und auf einem Sportplatz in die Luft. Also Verletzungsgefahr, naja, wenn jemand von der wieder runterkommenden Kugel getroffen wird. Aber, also das ist sehr definitiv ein, er wollte wirklich niemandem wehtun. Er wollte Aufmerksamkeit. Schlimme Killerspiele. Da lernt man Leute nicht zu töten. Na? Wäre mal beim Militär. Na, aber hey. Wobei, steht das hier auch? Nach wie vor unklar ist den Ermittlern zufolge noch das Motiv. An der Schule wird mit der Aufarbeitung begonnen. Bla 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 bla. Ja, im Zweifelsfall mal wild in die Landschaft vermutet, der ist vielleicht jahrelang gemobbt worden. Wäre so eine Erklärung, die zumindest mir nicht so abwegig erscheint, dass ich sie einfach mal als abwegig bezeichnen würde. Sondern die erscheint mir eigentlich so logisch, dass ich sie mal als logisch bezeichnen möchte. So, dann gab es Binstraf. In Pakistan ist nämlich der Arzt, der den USA beim Aufspüren von Al-Qaida-Chef Bin Laden behilflich war, wegen Hochverrat zu 33 Jahren Haft verurteilt worden. Wie ein Regierungsvertreter erklärte, muss der Mediziner zudem eine Strafe von umgerechnet etwa 2750 Euro zahlen. Der Arzt hatte nämlich DNA-Spuren gesammelt, die eine Anwesenheit Bin Ladens auf dem Gelände in Abbottabad belegen sollten. Dort war Bin Laden im Mai vergangenen Jahres von einer US-Spezialeinheit getötet worden. Oder anders ausgedrückt, nein, Pakistan fand das gar nicht lustig, dass die USA beschlossen hat, dass sie einfach mal so in Pakistan einreiten kann und Leute umbringen kann und ja, inklusive Bin Laden. Na, vor allen Dingen irgendwie die Argumentation, wir mussten ihn ja umbringen, weil er hat ja nicht sofort sich winselnd auf den Boden geschmissen und um Gnade gebeten. Weil wir ihn nämlich vorher erschossen haben, bevor er eine Chance dazu hatte, irgendwas zu tun. Ja, oder anders ausgedrückt, Pakistan is not amused. Scherz an der Sache ist, die USA haben jetzt auch protestiert. Also den Arzt, den könnt ihr doch nicht einfach, also das geht doch nicht, den in den Knast zu stecken, weil er Dinge getan hat, die er nicht hätte tun sollen. Na, ich meine, man mag von Bin Laden halten, was man will. Abstand zum Beispiel. Aber das, was die USA da gemacht hat, ist eines Rechtsstaates im Ho auch nicht würdig. Küstel. Oh, dann auch gestern gab es den Unfallgeheimdienst. In Berlin hat nämlich der Bundestagsuntersuchungsausschuss zu den Morden der Zwickauer Terrorzelle seine Arbeit fortgesetzt. Ein Vertreter des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsgeheimdienst erklärte, man habe keinerlei Erkenntnisse darüber gehabt, dass hinter den Taten Rechtsextremisten steckten. Als Zeuge soll auch der ehemalige bayerische Innenvollidiot Beckstein befragt werden. Wie inzwischen bekannt ist, hatte er bereits kurz nach dem ersten Mord im Jahr 2000 ein fremdenfeindliches Motiv für möglich gehalten. Zwei Dinge, die mir da so spontan einfallen. Es gibt da das verbotene Musikalbum, wo die neuen Taten zumindest schon mal drauf erwähnt sind und so von wegen, ja, neuen Döner sind aber noch nicht genug. Da wird, insbesondere nachdem das Ding verboten ist, irgendjemand das tatsächlich gehört haben. Wenn jetzt irgendjemand vielleicht auch noch irgendwie bis 2 oder, sind wir mal großzügig, bis 10 zählen kann, hätte dem vielleicht auffallen können, dass es da einen Zusammenhang zu neuen ungeklärten Mordtaten geben könnte, die Gerüchten zufolge alle mit der gleichen Waffe getan wurden. Das heißt, man kann da auch mal einen Zusammenhang vermuten. Na? Aber hey, ne, also wir haben von nichts geahnt. Wir konnten doch gar nicht wissen, dass die Taten zusammenhängen. Außer, dass die Nazis sich mit den Taten gebrüstet haben. Ja, nee, dann. Na gut, die nicht ganz unberechtigte Frage, wann hätte man denn ahnen müssen oder können, dass die Taten tatsächlich von den Nazis kommen? Ja, gut, das weiß ich nicht. Aber was ja passiert ist, dass sie erst ganz am Ende, als die Täter, die mutmaßlichen Täter, verurteilt werden sie ja nicht mehr, tot aufgefunden worden, auf den Trichter gekommen sind. Huch, Die könnten ja, und vor allen Dingen, weil hier die Waffe wieder aufgetaucht ist und auch die Waffe von der Frau Döner. Klingt, als würde was näher kommen, aber ich sehe nichts. Hier ist ein blinder Dinosaurier. Ja, da. Dann gab es auch den Dummstein, weil Bayerns früherer Innenvollidiot Günter Beckstein nämlich nach wie vor keine Versäumnisse der bayerischen Behörden bei den Ermittlungen zur Neonazi-Morde-Serie mit 10 Todesopfern sieht. Es sei zwar höchst bedauerlich, dass die Täter damals nicht gefasst wurden, sagte Beckstein in Berlin, aber es habe eben keine heiße Spur gegeben. Die Ermittlungen seien mit einem Aufwand wie in keinem anderen Fall geführt worden. Beckstein wird seit dem Nachmittag von dem Bundestagsuntersuchungsausschuss zur Neonazi-Mordserie befragt. Alles gestern. Er stellt sich also hin und sagt, nö, das war doch alles in Ordnung. Herr Beckstein, 10 Mordopfer sind nicht in Ordnung. Das haben Ihre Kollegen auch schon realisiert. Warum Sie das jetzt noch nicht realisiert haben, ist eine Frage, die ich so spontan nicht beantworten kann. Gleich fällt die Jacke von alleine runter. Man, davon abgesehen, im Schatten kann ich sie immer wieder anziehen. Moment. So, also Beckstein hat da rumgefaselt, von wegen, da konnte man doch nicht ahnen. Ja, es gab genügend andere Terrorminister, denen aufgefallen ist, dass also nach 10 Morden man vielleicht da doch irgendwie mal auf die Idee kommen könnte, dass vielleicht irgendwas nicht perfekt gelaufen ist. Aber hey, Beckstein halt. So, dann gab es Blockupy, hatte ich ja letzte Woche, ohne es im Outline zu haben, mal so nebenbei immer wieder mal erwähnt. Da gab es am Freitag unter anderem mal wieder lustige Wasserwerfer, weil nämlich die Blockupy-Aktivistinnen ihre Proteste in Frankfurt gegen die Banken und die europäische Sparpolitik trotz eines Verbots fortgesetzt haben, weil sich die Demo verbieten lassen, das reicht denen, oder reichte zumindest genügend Leuten nicht, sich davon abhalten zu lassen, da irgendwie aufzutauchen, und die haben dann halt demonstriert und dann sind da halt auch Wasserwerfer aufgefahren worden. Das andere Lustige nebenbei, die Polizei hat dann den Stadtteil abgeriegelt, blockiert geradezu. Und zwar blockadeartiger, als die Demonstranten das jemals hätten tun können. Also, Ziel indirekt erreicht. Von dem Foto, was ich da letzte Woche auch immer wieder erwähnt habe, habe ich allerdings auch nicht vernommen, dass da irgendwo schon eine Welle rumgegangen wäre, um zu identifizieren, wer denn eigentlich der Stormtrooper war, der da seine mutmaßlich Quarzhandschuhe in das eine Auge von dem Demonstranten gequetscht hat. Aber, Manns davon abgesehen, die Polizei hat echt unheimlich Angst. Etwa 400 Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Das Blockupy-Bündnis sprach von rund 500 und warf den Beamten zum Teil gewalttätiges Vorgehen vor. Die Polizei wies die Vorwürfe zurück. Rund 5000 Polizisten aus mehreren Bundesländern waren im Einsatz. Nazis dürfen demonstrieren, weil man kann denen das ja nicht verbieten. Wenn Occupy-Demonstranten demonstrieren wollen, dann verbietet man denen das allerdings gleich komplett. Schafft da Unmengen an Polizisten ran, die mit allen Mitteln Demonstrationen verhindern. Und blockiert bei der Gelegenheit dann gleich das Stadtgebiet. So, 7.50 Uhr nebenbei. Dann gab es am Samstag, glaube ich, ja, am Samstag eine Großdemo, weil mit mehreren tausend Teilnehmern, hat in Frankfurt der Höhepunkt der mehrtägigen Blockupy-Proteste begonnen. Die Großdemonstration richtet sich gegen die europäische Sparpolitik und die Macht der Banken. Nach der Auftaktveranstaltung ist ein Marsch in die Innenstadt geplant. Das war die einzige Veranstaltung in Frankfurt, die nicht verboten worden war. Bis auf den klitzewinzigen Haken, dass es Leute gab, die mit Bussen über Autobahnen angereist sind. Auf der Autobahn wurden die Busse dann schon runtergewunken und denen wurde aufgetragen, nicht nach Frankfurt zu fahren, sondern gleich wieder umzukehren. Inklusive Leute, die dann für bis Ende der Woche Stadtverbot bekommen haben. Wie soll man denn auf eine genehmigte Demonstration gehen, zu der man ja eigentlich hin darf, wenn man das Stadtgebiet gar nicht betreten darf? Genau. Also es gab auch noch genügend Leute, die trotz erlaubter Demonstration nicht anreisen durften. Ob sie es getan haben, weiß ich nicht. Aber war die Polizei mit rund 5000 Beamten im Einsatz. Sie rechnete mit Ausschreitungen. Die Veranstalter erwarten bis zu 20.000. Irgendwann haben sie dann noch 25.000, glaube ich. Die Großveranstaltung ist die einzig erlaubte Veranstaltung im Rahmen der seit Mittwoch andauernden Blockupy-Aktionstage. Die Polizei rechnet mit Ausschreitungen. Da gab es auch mal irgendwo eine Meldung, das war alles friedlich. Allerdings standen halt Unmengen an ziemlich martialisch aussehenden Stormtroopern in diversen Bildern rum. friedliche Erwartung sieht da so ein bisschen anders aus. Aber so, Neues aus Griechenland. Da gab es einen Referenzschlag am letzten Freitag. Motorflugzeug, leise und im Hintergrund. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel habe Griechenland nach Angaben der Regierung in Athen nämlich ein Referendum über den Verbleib des Landes in der EU-Zone vorgeschlagen. Merkel habe dies im Gespräch mit dem griechischen Staatspräsidenten Karolos Papoulias getan, teilte das Büro des Ministerpräsidenten Panagiotis Pikramenos am Abend mit. Das ist der Interimsministerpräsidödel. War schon spannend, ist mir nämlich als Eilmeldung begegnet. Als Push-Notifikation, so frei nach dem Motto, ja, Merkel empfiehlt den Griechen doch mal drüber zu referendieren, ob sie denn eigentlich im Euro bleiben wollen. Da fiel mir so ein, das hatten wir schon mal. Da hat der damalige Ministerpräsident laut drüber nachgedacht, ob man denn nicht mal die Bürger fragen könnte, ob sie sich eigentlich in die Pleite sparen wollen oder ob sie dann nicht doch lieber aus dem Euro raus wollen. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass aus dem Euro rausgehen noch nichts hilft, weil die Kredite, die in Euro lauten, durch einen Währungswechsel nicht besser werden. Die lauten auch weiterhin auf Euro. Aber ja, mal ganz davon abgesehen, dass jenes Papiererzeugnis mit besonders großen Buchstaben heute auch irgendwie wieder was von so wird der Euro-Austritt von Griechenland funktionieren faselt. Ich weiß nicht, auf welcher juristischen Basis die da unterwegs sind. Es gibt nämlich meines Wissens keine. Aber hey. So, dann gab es auch ein Rementi, weil die Bundesregierung hat bestritten, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel der Regierung in Athen ein Referendum über den Verbleib Griechenlands im Euroraum vorgeschlagen hat. Diese Berichte treffen nicht zu, sagt eine Regierungssprecherin der dpa. Na, das war halt das Putzige als letztes Jahr, November war es, glaube ich, da der Ministerpräsident vorgeschlagen hat, lasst uns doch das Volk fragen, sind ganz besonders laut Tante Merkel und damals noch Herr Merkosi geworden. So von wegen, nein, das geht doch nicht. Können doch nicht das Volk fragen. Ja, umso ironischer fand ich es, dass dann Merkel den Griechen vorgeschlagen haben soll. Macht doch ein Referendum, fragt doch das Volk. Na, ja, weil, also ich meine, die Wahl war jetzt ja schon so richtungsmäßig, also die letzte, bei der halt nichts rausgekommen ist als Ergebnis, war ja richtungsmäßig auch schon nicht mehr so ganz uneindeutig. Ne? So frei nach dem Motto, also die alte Politik wollen wir nicht. Wir wissen zwar nicht, welche von den neuen Politiken wir wollen, aber die alte definitiv nicht. Tja. So, dann gab es eine Griechsenkung. Die Griechen verdienen nahezu ein Viertel weniger als noch vor einem Jahr. Der Nettoverdienst nach Abzug von Steuern und für sonstigen Abgaben liegt derzeit bei jährlich 13.167 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Lohn damit um fast 23% gesunken. Geht aus einer Studie hervor, die konservative Brüsseler Denkfabrik Nev Foundation vorstellte. Damit liegen die Bürger des krisengeschüttelten Staates immer noch weit vor den europäischen Schlusslichtern Bulgarien und Rumänien, die allerdings im Zweifelsfall vielleicht nicht ganz so hohe Lebenshaltungskosten haben könnten. Na, man kann Äpfel mit Birnen vergleichen, ja. Da kann man dann auch ein Buch drüber schreiben, nennt sich Sarrazin, pöbelt dann in die Landschaft oder man lässt es einfach. Na, also ja, die Griechen haben weniger Geld. Nein, das überrascht mich jetzt aber so ganz und überhaupt nicht, weil, sparen kostet es, was es wolle. Der Staat hat kein Geld, die Arbeitgeber haben auch kein Geld, was sie irgendwie zu verschenken hätten, also eigentlich hat niemand Geld. Ja, von daher wäre ein Frag doch mal das Volk, ob sie dazu eigentlich bereit sind, vielleicht eine Idee, mit der man dann drauf kommen könnte, dass die Griechen selber sagen, nee, ach komm, ehe wir hier irgendwie die Banken weiter auf unsere Kosten subventionieren, tut's uns einmal richtig weh, aber danach hört's auch auf. Ja, weil ja absehbar ist, dass die spart doch gefälligst noch mehr Politik noch längst nicht fertig ist. Mal ganz davon abgesehen, dass ja, so hatte ich ja letzte Woche auch schon die Propaganda von wegen, wen denn die Griechen zu wählen hätten und dass egal wen die Griechen denn wählen, aber das Sparen alternativlos sei und neu verhandelt würde dann nichts. Ja, das haben wir als Meldung ja nun schon irgendwie bis zum Erbrechen und darüber hinaus. Aber hey. Mal ganz davon abgesehen, dass die dpa dann irgendwie die Ostblock relativ neuen EU-Länder mit Griechenland, einem relativ schon längeren EU-Land, vergleicht. Unseriös. Äpfel und Birnen. So, Neues von Atom. österträglich. Der österreichische Verteidigungsminister Darabos hatte den israelischen Außenminister Lieberman als unerträglich bezeichnet. Der sozialdemokratische Politiker sagte in Wien, ein Angriff Israels auf iranische Atomanlagen würde einen unbeherrschbaren Flächenbrand in der Region auslösen. Lieberman hat in der Vergangenheit mehrfach eine härtere Gangart im Konflikt mit dem Iran gefordert. Außerdem steht er einem Frieden mit den Palästinensern skeptisch gegenüber. Ist eigentlich keine direkte Atommeldung, aber also ich meine, jeder, der irgendwie bis zwei zählen kann, kann ahnen, dass wenn Israel einen Krieg anfängt gegen den Iran, dass nicht unbedingt nur Friede, Freude, Eierkuchen liefern wird, sondern da wird es dann unnötigen Krieg in der Region geben. Ja, und unnötiger Krieg ist unnötig. Dann am Dienstag gab es eine IRIT-Meldung, weil im Streit um die Inspektion iranischer Nuklearanlagen die Internationale Atomenergiebehörde eine Vereinbarung mit Teheran angekündigt hat. Es müssten nur noch einige Details geklärt werden, bevor die Unterschriften erfolgten, sagte der Chef der UNO-Behörde Amano in Wien nach seiner Rückkehr aus Teheran. Seit über 4 Jahren blockiert die iranische Führung den Inspekteuren den Zugang zu Anlagen, Personen und Dokumenten. So, und dann haben sie am Mittwoch sich in Bagdad nochmal getroffen, warum auch immer die Iraner und die IAEA sich im Irak treffen, aber hey. Und also ob sie irgendwie was unterschrieben haben, hätte ich jetzt noch nichts mitgekriegt, aber es gab zumindest die Ankündigung, ja wieso, die wären doch bereit. Ich meine, ist so tendenziell eine Methode, wie man zumindest erstmal die sofortige Kriegsdrohung vom Tisch kriegen kann. Dann lässt man die blöden Kontrollettis halt mal kontrollettieren. Das ist noch die spannende Frage, ob die halt auch wirklich alles zu sehen kriegen. Aber wenn man ihnen zumindest nicht offensichtlich den Zugang zu Gebieten versperrt, dann ist die Chance relativ groß, dass auch die IAEA irgendwann feststellt, nee, die haben ja gar keine A-Bombe. Ja, ach. So, dann ist Altana Gor los, weil das Deutsche Atomforum am umstrittenen Endlagerstandort Gorlebien festhalten will. Entsprechend äußerte sich sein Präsident Gültner auf einer Tagung in Stuttgart. Bis zu einer abschließenden Eignungsaussage müsse Gorleben weiter als möglicher Endlagerstandort im Auswahlverfahren bleiben. Naja, das ist eigentlich ein No-Brainer. Eigentlich müsste man nur eins von den wissenschaftlichen Kriterien, die Gorleben schon längst gerissen hat, rausholen und sagen, hier, das hier ist ein No-Go-Kriterium. Zack. Geht nicht. Na, aber dafür müssten ja die Leute, die die Untersuchungen machen, entsprechend das Backing haben, dass sie sagen könnten, okay, hier, da, Kriterium gerissen, zack, weg mit dem Ding. Na, mal ganz davon abgesehen, dass die AKW-Betreiber, das Deutsche Atomforum, dann plötzlich ein Problem hätten, weil, wenn mich nicht ganz viel täuscht, sind die Genehmigungen für den AKW-Betrieb daran gebunden, dass es irgendwo die Aussicht gibt, vielleicht mal ein Endlager zu haben. Und da wird Gorleben halt als Dummy-Standort genutzt. So frei nach dem Motto, ja, Gorleben ist zwar noch nicht genehmigt, aber das wird irgendwann mal. Tendenz, das irgendwann könnte auch ungefähr nie sein, aber hey. Und wenn dann Gorleben plötzlich vom Tisch verschwinden würde, hätten die ein Problem, weil dann nämlich plötzlich sämtliche Genehmigungen von AKWs auf dem Tisch liegen und sagen so, huch, da fehlt was. Rein formal. Schaltet's ab. Ja, und dass sie das nicht gerne haben, ja, völlig überraschend. Dann gab es gestern ein US-Boot, weil nämlich auf einem atombetriebenen U-Boot der US-Marine ein Feuer ausgebrochen ist. 8 Uhr nebenbei. Das ist eigentlich nur mein von ganz viel früher noch, wenn ich 3 Tropfen am Tag nehmen will, dann ist der erste um 8 Termin gewesen, der hier gerade Palim gesagt hat nebenbei. Auf einem atombetriebenen U-Boot der US-Marine ist ein Feuer ausgebrochen, wie die Sprecherin einer Werft im US-Bundesstaat Maine sagte. Der Reaktor des Schiffes sei zum Zeitpunkt des Brandes nicht in Betrieb gewesen und nicht von den Flammen erfasst worden. Auch habe das U-Boot keine Waffen an Bord gehabt. Während der Löscharbeiten wurden 4 Feuerwehrleute verletzt. Die Ursachen des stundenlangen Brandes sind noch unklar. Er war während der Wartungsarbeiten ausgebrochen. Es bestand nie eine Gefahr für, die Feuerwehrleute. Ja. So, dann gab es Neues von der Zensur. In Pakistan war nämlich der Mikroblogging-Dienst Twitter am Sonntag für insgesamt 12 Stunden auf Ersuchen des Ministeriums für Informationstechnologie gesperrt, berichtet unter anderem die Times of India. Hintergrund für die Maßnahme sei die Weigerung von Twitter gewesen, Tweets über einen Wettbewerb zu Mohammed-Karikaturen auf Facebook zu entfernen. Ein Sprecher der pakistanischen Telekommunikationsbehörde PTA habe am Sonntag mitgeteilt, dass Facebook eingewilligt habe, die Inhalte zu löschen. Twitter dagegen habe auf die Anfrage nicht geantwortet. Der pakistanische Innenminister Rehman Malik erklärte am Sonntag per Twitter, er habe mit Premierminister Yousaf Raza Gilani über die Blockade und die Kritik der Nutzer gesprochen. Der habe daraufhin angeordnet, dass der Zugang wieder freigegeben werden soll. Darüber sei auch mit dem Minister für Blafasen und so weiter. Also in Pakistan wird mal eben Twitter wegzensiert. Zwei Dinge, die mir dafür spontan entgegenhüpfen und sich um Aufmerksamkeit bewerben. Pakistan kann Webseiten aus dem Netz rauszensieren. Und zweitens, Pakistan zensiert Webseiten aus dem Netz. Keine Ahnung wie, keine Ahnung wo, keine Ahnung, ob das global galaktisch ganz Pakistan erwischt hat oder mehr so nur so zufällig. Ja, weil Pakistan war ja auch schon mal damit aufgefallen, dass sie YouTube wegzensieren wollten. Dabei allerdings große Scheiße gebaut haben, sodass sie den gesamten Traffic Richtung YouTube plötzlich alle auf eine relativ dünnen Serverkiste landen hatten, was die relativ dünne Serverkiste dann zum Einsturz gebracht hat. Ja, aber hey. Also ja, Pakistan hat Zensurtechnologie, die sie nicht nur theoretisch hat. So, dann gab es eine Meldung aus Ungarn, die mich irgendwie überrascht hat, weil nämlich das ungarische Parlament das international kritisierte Mediengesetz geändert hat. Dabei wurden die Möglichkeiten staatlicher Zensur verringert und der Quellenschutz für Journalisten gestärkt. Anders als es die rechtskonservative Regierungspartei Fidesz ursprünglich geplant hatte, wurde ein Passus gestrichen, der den Weiterbetrieb des einzigen oppositionellen Rundfunksenders Clubradio hätte gefährden können. Ungarns sozialistische Opposition hält die Änderungen für ungenügend. Ja, aber immerhin, sie tun mal was an ihrem Zensurgesetz. Ja, das nehme ich dann mal positiv zur Kenntnis. Gut, inwiefern das ausreicht, kann ich schlicht nicht einschätzen, weil ich nur weiß, da gibt es dieses komische Mediengesetz. Aber die EU hat nichts Dringenderes zu tun, als sich darauf zu berufen, dass irgendwie die Zentralbank nicht unabhängig genug wäre. Als wäre das irgendwie das schlimmste Problem, was man mit Ungarn haben könnte. Na, aber hey. So, und dann gab es in Ägypten Präsidentschaftswahl Runde 1, die am Mittwoch losgegangen ist. Zwei Tage lang durften die Ägypter in Wahllokalen auflaufen und ihre Stimme für einen von, lass mich lügen, waren es 8 Präsidentschaftskandidaten abgeben. Und der Witz an der Geschichte ist, dass höchst vermutlich nicht einer von den, waren es jetzt 8, gewinnen wird, sondern dass, also gewinnen im Sinne von mehr als 50% der abgegebenen Stimmen auf sich vereinbaren. Und deswegen wird es dann wahrscheinlich noch eine zweite Runde Wahl geben. Aber mit Ergebnissen dieser Wahl ist sowieso erst irgendwie nächste Woche frühestens zu rechnen. Und von daher, ja. Aber immerhin, es gibt dann die Präsidentschaftswahl in Ägypten. Und nach dem, was ich so mitbekommen habe, sind die Ägypter wohl eher der Meinung, dass sie irgendwie bestimmte Leute definitiv nicht haben wollen, wissen aber nicht genau, wen von den anderen sie denn haben wollen. Nachdem sie aber nur eine Zustimmungsstimme für einen Präsidentschaftskandidaten haben, führt das dazu, dass sich jetzt keine einfache Verkürzung der Liste ergibt, sondern halt ein relativ zufällig ausgewürfeltes Dings. So ähnlich wie in Frankreich. Aber hey, immerhin, ganz viele Bürger haben Wahlrecht bekommen und konnten das wahrnehmen. Und es gab dann wohl auch große Mengen an Leuten, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen wollten. Aber ja. Zu den Favoriten-Challenge, der ehemalige Außenminister Amr Moussa und der letzte Regierungschef Shafiq. Nach dem, was ich gehört habe, soll es allerdings auch eine ganze Menge Leute geben, die sagen, niemanden, der mit der alten Regierung zu tun hatte. Das wiederum widerspricht sich dann so ein bisschen. Aber hey, ich bin ja kein Ägypter und ich stelle mich auch nicht irgendwie vor Kameras und tue so, als hätte ich Ahnung. Ich stelle mich dann nur vor ein Mikrofon und tue so, als hätte ich ein bisschen Ahnung und gebe aber zu, dass ich keine habe. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es hier wieder Alison Krauss mit dem 6. Titel aus dem Album This Little Bird, So Petit Oiseau, Originals. Der 6. Titel aus dem Album heißt Silence. Ist 5 Minuten 57 lang. Aber, soweit ich weiß, nicht komplett ohne Ton. Das wäre sonst ein bisschen schlecht. Aber ja, kriegt ihr dann auf die Ohren. Gefolgt vom Superwahljahr in Frankreich und USA aus der Märzanstaltssendung Nummer 50, 3 Minuten 34. warum ich mich jetzt nicht reingeschrieben habe, wer da was erzählt. Aber das werdet ihr dann hören. So, und dann kann ich ja mal hochscrollen, ob Teil 1 denn grün ist. Ja, Teil 1 ist grün. Dann, für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, weil euch irgendwas besonders geh- oder missfallen hat, oder ihr eine Nachricht vermisst habt, oder Nachrichten zu viel fandet, oder was weiß ich, fühlt euch dazu eingeladen, mir Feedback zukommen zu lassen, indem ihr zum Beispiel das compiblog.de in einem Webbrowser eures geringsten Misstrauens öffnet. Jetzt wird mir schon wieder warm. Mit Jacke. Oder indem ihr beim Kurznachrichtendienst twitter@compot anschreibt oder eine E-Mail verfasst an compiblog@google.com oder bei Google Plus, wie erwähnt. Oder, nee, es gibt kein Oder. Genau, und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Und wünsche euch dann viel Spaß mit Silence von Alison Krauss und dem Superwahljahr in Frankreich und USA. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Darkness of your soul, following your call, on me. I carry these chains. I roam through this night. No,
Entschuldigung, ich war ja noch beim Superwahljahr. Und das Schöne ist, das ist ja nicht nur bei uns, sondern global. Na, in Frankreich, da geht's, oh, da wollte unsere Kanzlerin ja schwer Wahlkampf machen. Na, aber dann hat der kleine Gestauchte gesagt, nö, wenn Madame Non kommt, mosch, das mögen meine Franzosen ja gar nicht. Und hat sie einfach wieder ausgeladen. Da war Stimmung. Die Scheiben im Kanzleramt waren beschlagen. Sie hat mit dem Fuß aufgestampft. Im ganzen Viertel hat's nach Schwefel gerochen. Na, aber Sarkozy. Aber Sarkozy ist schon ein Phänomen. Der war ja eigentlich schon weg. Na, und dann war dieses, wie sich alles kaum läuft, ein Terrorist amok, schon fliegen einem Law and Order Präsidenten wieder die Herzen zu, wie anderen die Kugeln um die Ohren. Na, sie hätten ihn ja vorher schon, wahrscheinlich hat er sich mit seinem alten Kumpel George Bush noch beraten und gesagt, cher ami, wie hast du das damals eigentlich gedreht mit deiner 11. September? Na, nein, es ist Hardliner. Hardliner sind in nicht solche Weicheier, oder? Wie dieser Hollande, den weigert sich ja unsere Kanzlerin zu empfangen. Der hat aber auch, ist immer so, mit dem Sozialen, man will die Superreichen jetzt höher besteuern, das geht, aber das hat Ulf Porschardt vom Besitzstandswahrungskampfblatt Die Welt schön auf den Punkt gebracht. Er hat gemeint, Hollande verkörpert den giftigen Geist des Gerechtigkeitsterrors in neuer, aufgeräumter Art. Ich hätte diesen Satz so gern erfunden. Aber man kann ihn nachlesen. Und keiner, als dass er ihm mal sein neoliberales Restchen sauber kerchert. Was die Superreichen angeht, da hat Obama Einsehen gehabt. Hey, der Wahlkampf in Amerika, toll, oder? Ist das schön, die besten Wahlhelfer für Obama sind die Republikaner bei dem Vorwahlkampf, wo du gar nicht weißt, wer gehört da jetzt schneller eingewiesen? Na, mit Romney, der durchgeknallte Mormone, war das toll neulich, als seine Frau ankam und sagt, ich habe mit gestern gefragt, kannst du Amerika retten? Und er hat ja gesagt. Das hat schon ein bisschen was, ne? Hat es so von den frühen Verkaufsshows im Fernsehen. Und jetzt pass gut auf, Mike. Ich gebe ein paar Tropfen vom Blut des australischen Schabrackentapirs auf diesen edlen Perserteppich. Oh nein, Mike. Du meinst, du gibst Blut vom australischen Schabrackentapir auf diesen edlen Perserteppich? Ja. Nein. Oh Mike, tu es nicht. Tu es nicht. Oh Mike, das ist Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Nein, Obama punktet jetzt, weil er die Reichen stärker besteuern will. Und die sagen, endlich, Gott sei Dank. Und er will Geld dort einsparen, wo was zu holen ist. Bei der Rüstung. Milliarden. Da gucken unsere natürlich völlig ungläubig über den großen Teich und sagen, das hat er alles vor der Wahl versprochen. Ja gut, aber man kann doch nach der Wahl nicht das halten wollen, was man vor der Wahl versprochen hat. So darf man doch seine Wähler nicht verunsichern. Und diese Gebiete, auf Rüstung weniger Dinge, wie macht denn der das? Nur so wie zwei Elefanten am FKK-Strand, die zum ersten Mal einen nackten Mann sehen und sich fragen, wie ist der damit nur? Ich sag, wenn man politisch was erreichen will, dann geht es auch. Man muss es halt nur wollen. Herrschaftszeiten, ist es denn so schwer zu verstehen?